ARD.
Sie versuchen jetzt den Amerikanern zu den Verhandlungen in Jeddah zu zeigen, dass sie einen starken Kampfgeist haben, dass sie schlagkräftige Drohnen haben und dass sie bereit sind, gegen Russland bis zum Ende zu kämpfen. Dadurch versuchen sie, eine stärkere Position für sich auszuhandeln, um zu zeigen, dass sie gegen Russland nicht nachlassen.
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau gibt es mehrere Tote. Und am selben Tag haben in Saudi-Arabien die Friedensgespräche zwischen ukrainischen und US-amerikanischen Vertretern begonnen.
US-Präsident Trumps außenpolitischer Kurs verunsichert nicht nur die Ukraine. Auch die EU macht sich Sorgen um ihre Verteidigung. Frankreichs Präsident Macron hat deshalb einen französischen Nuklearschutzschirm vorgeschlagen.
Und wir schauen auch auf den Nahen Osten. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gilt noch, aber Israel greift weiter Ziele im Gazastreifen und im Westjordanland an.
Und ein Stück weiter oben im Norden, da hat Syriens Übergangsregierung sich jetzt mit der kurdischen Führung im Nordosten Syriens auf ein Abkommen geeinigt. Hallo, ich bin Julia Faltermeier.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, die Ukraine hat heute mit hunderten Drohnen Moskau angegriffen. Eigentlich betont Kiew aber immer wieder, wir wollen Frieden. Julia, wie passt das denn zusammen?
Also dieser Drohnenangriff ist bisher der größte der Ukraine in diesem Jahr. Mindestens 2 Tote hat Moskau bisher gemeldet. Mehrere Menschen wurden offenbar verletzt. Und du erwähnst es ja zu Recht. Gleichzeitig geht es immer wieder um den Frieden, den sich die Ukraine wünscht. Deshalb sind heute Vertreter aus Kiew und den USA zu Besuch in Jeddah in Saudi-Arabien. Und die sprechen seit heute Mittag über ein Friedensabkommen und eine Teilwaffenruhe in der Ukraine. Das klingt erstmal irgendwie nach einem Widerspruch. Aber ein Sprecher beim ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrat hat gesagt, der Angriff ist ein Signal an Russlands Präsident Putin. Die Ukraine will Russland offensichtlich so davon überzeugen, dass eine Teilwaffenruhe eben doch notwendig ist.
Also so ein bisschen nach dem Motto, schau mal, was wir können, sicher, dass du keine Waffenruhe willst.
Genau, und wie Russland den Angriff aus der Ukraine wahrnimmt, darüber berichtet unser Kollege Björn Blaschke aus Tiflis.
Im Nachrichtenkanal Russia 24 war es die Meldung Nummer 1. Ein massenhafter Drohnenangriff. Russische Regionen wurden mit 337 Drohnen angegriffen. Davon zielten mehr als 90 auf die Hauptstadt und ihr Umland. Laut Informationen der Moskauer Gebietsverwaltung sind 2 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 10 wurden verletzt. Fast 340 Drohnen, gelenkt auf russische Ziele, ein Rekord im laufenden Jahr 2025. Der Angriff zwang die russischen Behörden zeitweilig dazu, den Flugverkehr an mehreren Moskauer Airports einzustellen oder einzuschränken. Die Reaktionen auf den Angriff aus der Ukraine fielen aus wie üblich, zum Beispiel von Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Das beweist, dass unsere Truppen die Oberhand gewinnen und dass die terroristische Haltung in Kiew und ihre ohnmächtige Wut sie dazu zwingt, friedliche zivile Bürger anzugreifen. Wladimir Jabarow stößt in dasselbe Horn. Er ist stellvertretender Leiter des Ausschusses für internationale Angelegenheiten im Föderationsrat. Die Ukraine ist ein terroristischer Staat, ein absolut terroristisches Regime. Das beweist es fast jeden Tag. Wenn wir die Ukraine angreifen, treffen wir Militär- oder Energieeinrichtungen, die mit der militärischen Infrastruktur zusammenhängen. Sie greifen Wohnviertel, Menschen, Privatfahrzeuge an, und zwar aus einem Grund, unschuldige Bürger zu töten. Gesprochen ganz im Sinne der gängigen russischen Staatspropaganda. Wir sind die unschuldig Angegriffenen und verteidigen uns gegen die Ukraine nur. Angesichts der Tatsache, dass Vertreter der USA und der Ukraine heute in Saudi-Arabien über Wege zu einem Kriegsende sprechen wollen, wirken die ukrainischen Angriffe wie eine Demonstration von Stärke oder doch wie ein verzweifeltes Aufbäumen. So sieht es der russische Außenpolitiker Jabarow. Sie versuchen jetzt den Amerikanern zu den Verhandlungen in Jeddah zu zeigen, dass sie einen starken Kampfgeist haben, dass sie schlagkräftige Drohnen haben und dass sie bereit sind, gegen Russland bis zum Ende zu kämpfen. Dadurch versuchen sie, eine stärkere Position für sich auszuhandeln, um zu zeigen, dass sie gegen Russland nicht nachlassen. Derselbe Djabarow erklärte auch, dass Russland nie Kiew angegriffen habe, während wichtige Gäste in der ukrainischen Hauptstadt waren. Umgekehrt hat die Ukraine das jetzt tatsächlich gemacht. Feridun Zenirolu ist gerade in Moskau, der Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Der OSZE-Leiter wurde dann auch prompt zur Besichtigung von Schäden durch den Drohnenangriff geführt. Erst danach erklärte er im Beisein von Russlands Außenminister Lavrov, warum er eigentlich in Moskau sei. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges vor mehr als 3 Jahren. Die OSZE bleibt eine wichtige Plattform für den Sicherheitsdialog zwischen all ihren Teilnehmerstaaten, insbesondere denen, die eine gemeinsame Basis finden müssen. Noch allerdings sind die Waffen lauter als die Stimmen derer, die einen Sicherheitsdialog suchen.
Ja, und bei diesem Treffen in Saudi-Arabien heute, da sind zum Beispiel der ukrainische Außenminister Sibiha und der Verteidigungsminister Umerov und auf amerikanischer Seite ganz vorne mit dabei US-Außenminister Rubio.
Und abgesehen von dem Drohnensignal an Putin, auch zwischen den USA und der Ukraine ist die Situation ja alles andere als entspannt gerade.
Ja, Trump hat seit Beginn seiner Amtszeit ordentlich für Schlagzeilen gesorgt, zum Beispiel vor 1,5 Wochen, als er Selenskyj aus dem Weißen Haus geschmissen hat, obwohl die beiden eigentlich ein Rohstoffabkommen unterzeichnen wollten.
Dieser außenpolitische Kurs von Trump, der ist für die Ukraine ein wirkliches Problem. Aber auch die EU macht sich Sorgen, oder?
Das stimmt. Erst vor kurzem gab es wieder wegen einer Trump-Entscheidung Breaking News, nämlich Cyberangriffe gegen Russland einzustellen und die US-Militärhilfen für Kiew auszusetzen. Das macht es für die Ukraine natürlich noch schwerer, sich im Krieg gegen Russland zu verteidigen. Und weil die USA jetzt immer mehr an Russland ranrückt, macht sich auch die EU Gedanken, wie sie sich in Zukunft im Fall der Fälle verteidigen kann.
Frankreichs Präsident Macron, der hat da eine Idee, nämlich den französischen nuklearen Schutzschirm auf seine europäischen Partner auszuweiten. Ist das denn jetzt die Lösung?
Also, dass Macron das vergangene Woche angeboten hat, das war jetzt nicht wirklich das erste Mal, aber bisher ist sein Vorschlag eben auf wenig Begeisterung gestoßen, sagen wir mal so. In der EU ist Frankreich die einzige Atommacht und ist darauf auch ganz schön stolz. Und mit Friedrich Merz als neuen deutschen Kanzler, da öffnet sich jetzt eine Tür, weil er eine andere Außen- und Sicherheitspolitik fährt als die Vorgängerregierung. Allerdings gibt es auch viele Fragen, die sich bei dem Thema stellen. Also reicht Frankreichs Atomarsenal überhaupt und bis wohin soll dieser hypothetische Nuklearschirm dann geografisch auch reichen? Und wie viel Souveränität wäre Frankreich überhaupt bereit zu teilen? Dazu gibt es auch innerhalb Frankreichs sehr unterschiedliche Meinungen. Mehr dazu von unserer Kollegin Caroline Düller aus Paris.
Frankreichs Atomwaffen sollen die vitalen Interessen der Nation schützen. So legt es die französische Nukleardoktrin fest. Macron hatte bereits in einer Grundsatzrede 2020 betont, dass diese vitalen Interessen auch eine europäische Dimension haben. Heißt, Sicherheitsbedrohungen für die europäischen Partner sind auch Frankreichs Problem, erklärt Eloise Fayet vom französischen Institut für internationale Beziehungen, kurz IFRI. Fayet ist dort unter anderem auf Fragen der nuklearen Abschreckung spezialisiert. Wenn etwa Estland angegriffen würde und russische Streitkräfte Tallinn einnehmen, dann könnte das durchaus Frankreichs vitale Interessen betreffen. Vielleicht würden nicht gleich Atomwaffen eingesetzt, aber es gäbe in jedem Fall nukleare Manöver von französischer Seite, um Russland zu zeigen, dass es nicht noch weitergehen dürfte. Die nukleare Abschreckung ist ein elementarer Bestandteil von Frankreichs Souveränität. Insofern komme es nicht in Frage, die Entscheidungskompetenz über den Einsatz der Atomwaffen mit den Partnern zu teilen, sagte Verteidigungsminister Sébastien Lecornu im Sender France Info.
Le système d'armes, leur contrôle.
Die Waffensysteme, die Kontrolle darüber, die Produktion und vor allem die Entscheidung über ihren Einsatz, die nur der Präsident treffen kann, all das ist französisch und wird französisch bleiben.
Et ça restera français.
Noch dazu gibt es innenpolitischen Streit darüber, wo der Souveränitätsverlust beginnt. Marine Le Pen, die Fraktionschefin des rechtsnationalen Rassemblement National, lehnt jede Form einer möglichen Europäisierung ab.
Alors permettez-moi de rappeler à nouveau que partager la dissuasion, c'est l'abolir.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass das Teilen unserer nuklearen Abschreckung seine Abschaffung bedeutet. Unsere Atomstreitkräfte sind unser höchstes Gut an Souveränität, bei dem es keine Kompromisse gibt, sonst ist es ihr Ende. Atomare Abschreckung ist alleine national legitimiert und nur wirksam, wenn man einen potenziellen Angreifer im Unklaren lässt.
Et on ne dissuade un agresseur potentiel qu'en le laissant dans l'incertitude.
Wie aber könnte eine europäisierte Nuklearabschreckung, von der Präsident Macron spricht, aussehen? Denkbar wären zum Beispiel gemeinsame Übungen zwischen den französischen Nuklearstreitkräften und den europäischen Verbündeten, sagt Verteidigungsexpertin Eloise
Fayet.
Dabei muss man im Kopf behalten, dass diese Debatte aktuell unter einer Prämisse geführt wird, nämlich, dass die amerikanischen Streitkräfte und vor allem die nuklearen Streitkräfte in Europa bleiben. Sollten die alle abgezogen werden, dann hätten wir eine völlig andere Debatte, die andere Entscheidungen erfordern würde, vor allem finanziell. Eine Stationierung französischer Atomwaffen in anderen europäischen Ländern stehe dagegen nicht zur Debatte. Und es stellen sich weitere praktische Fragen. Frankreich hat knapp 300 Atomsprengköpfe, die USA gut 5000. Außerdem besitzt Frankreich keine taktischen Atomwaffen, also kleinere, die ähnlich wie konventionelle Waffen eingesetzt werden können. Abgestufte Antworten auf mögliche Angriffe sind deshalb nicht möglich. Und das macht die Abschreckung weniger effektiv.
Macrons Vorschlag wirft also weiter viele Fragen auf, die geklärt werden müssen. Im Nahen Osten, da ist die Sicherheitsfrage eine ganz andere. Trotz Waffenruhe nämlich gab es dort mehrere Meldungen von Toten durch israelische Militäreinsätze. Ja, Julia, was war denn da los?
Das palästinensische Gesundheitsministerium hat gesagt, dass bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin im Westjordanland 3 Menschen getötet wurden. Die israelische Armee hat mitgeteilt, dass es dabei um einen Antiterroreinsatz ging. Außerdem kam heute Mittag auch die Meldung von palästinensischer Seite, dass bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen sind.
Aber warum diese Angriffe, wenn doch eigentlich noch die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gilt?
Naja, die erste Phase des Waffenruheabkommens ist ja vor 1,5 Wochen ausgelaufen. Und auf die zweite Phase haben sich die beiden bisher noch nicht geeinigt. Da ist jetzt also so ein bisschen Stillstand. Und Israel versucht jetzt offenbar mit den Maßnahmen und Angriffen Druck auf die Hamas auszuüben, weil die ja auch noch viele israelische Geiseln festhält. Die Hamas wiederum will aber eigentlich jetzt in die zweite Phase des Waffenruheabkommens. Die beinhaltet aber auch, dass sich die israelischen Truppen komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen. Und da sagt Israel, nicht bevor die Geiseln frei sind. Aber die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien, die laufen ja gerade in Doha.
Also mal abwarten, wann und ob sie sich da einigen.
Genau.
Ein bisschen weiter im Norden des Nahen Ostens, da gibt es aber eine Einigung, nämlich in Syrien. Da haben die aktuelle Übergangsregierung und die kurdische Führung im Nordosten Syriens ein Abkommen unterschrieben.
Ja, die kurdisch geführte Truppe SDF, die syrischen demokratischen Kräfte, die haben sich im Nordosten eine eigene Selbstverwaltung aufgebaut. Die Türkei betrachtet die SDF als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und stuft sie auch als Terrororganisation ein und kämpft gegen sie. Laut dem Abkommen wird die SDF jetzt in die reguläre Armee Syriens integriert und es ist eine Waffenruhe vereinbart. Unsere Kollegin Nina Amin aus Kairo ordnet für uns ein, was das Abkommen konkret für Syrien bedeutet.
Auf dem Umayyadenplatz in Damaskus feiern Menschen das Abkommen.
Heute ist unsere Freude sehr groß, denn die demokratischen Kräfte Syriens werden sich mit der Armee des neuen Staates zusammenschließen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, denn damit endet der Zustand der Teilung Syriens offiziell. Syrien ist jetzt von Norden bis Süden und von Osten bis Westen vereint.
3 Monate nach dem Machtwechsel in Syrien ist dies ein wichtiger Schritt für Sharas islamistische Übergangsregierung, um das Land zu vereinen. Die Kurden geben damit ihre bisherige Rolle als eigenständige und administrative Macht in Syrien auf. Der Politologe Abdel Karim Al-Omar sagte dem arabischen Nachrichtensender El Arabiya:
Das Abkommen besteht aus 7 Punkten. Es sieht die Einheit des syrischen Territoriums vor, der Staat übernimmt die Kontrolle über alle dienstleistenden und militärischen Institutionen sowie über Öl, Flughäfen und die Gebiete im Nordosten Syriens.
In dem unterzeichneten Abkommen ist ebenfalls enthalten: Alle Syrer sollen unabhängig von ethnischer und politischer Zugehörigkeit politisch eingebunden werden. Die kurdische Gemeinschaft als Bevölkerungsgruppe bekommt volle Staatsbürgerrechte. Das alles soll bis Jahresende umgesetzt werden. Für Syriens neue Machthaber kommt das per Handschlag besiegelte Abkommen passend. Übergangspräsident El-Sharaa steht unter Druck. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen bei Gewaltausbrüchen in der Mittelmeerprovinz Latakia in den vergangenen Tagen mehr als 1500 Menschen ums Leben, größtenteils Zivilisten, die Opfer überwiegend Alawiten. Eine religiöse Minderheit, der auch der langjährige Machthaber Bashar al-Assad angehört. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien beschreibt Massaker. Beobachter sehen eine ethnische Säuberung. Die ARD erreichten dramatische Hilferufe von Alawitinnen und Alawiten. Viele sind ins Nachbarland Libanon geflohen. Sie trauen der islamistischen Übergangsregierung nicht.
Ich werde niemals in mein Land zurückkehren, es sei denn, es kommt ein System, das keine Masken trägt, damit ich das Gesicht dessen sehen kann, der mit mir spricht oder mit meiner Schwester spricht. Unsere einzige Forderung ist, in Würde zu leben und dass niemand uns angreift, weder bewaffnete Gruppen, noch die Armee, noch sonst jemand.
Syriens Übergangspräsident hat angekündigt, die brutalen Übergriffe zu untersuchen. Das Wort Massaker nimmt er nicht in den Mund.
Wir haben eine Untersuchungskommission mit Rechtsexperten gebildet und ihnen eine Frist gesetzt, um die Fakten zu untersuchen und alle Videos über wahllose Tötungen anzusehen. Außerdem haben wir eine weitere Kommission zur Versöhnung zwischen den Menschen eingerichtet, denn Blutvergießen führt nur zu weiterem Blutvergießen.
Versöhnung zwischen den Menschen. Diese Aufgabe scheint für die neuen Machthaber bislang eine zu große Aufgabe zu sein. Kritiker werfen dem Ex-Dschihadisten und jetzigen Übergangspräsident El-Shara vor, seine Ankündigung nicht umzusetzen, nämlich Minderheiten in Syrien zu schützen und sie politisch einzubinden. Das Abkommen mit den Kurden könnte ein kleiner, aber wichtiger Schritt auf diesem Weg sein.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Julia Faltermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.